Trekgasm. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode von Trekgasm. Heute wollen wir die Episode 405, The Examples, besprechen von Star Trek Discovery. Und mit dabei ist heute die Elle.
Hallo zusammen.
Der TJ.
Guten Abend.
Und außerdem mit dabei ist der Nils.
Hallo.
Britt lässt sich leider entschuldigen, der ist das DSL weggeknallt und die hat gerade kein Internet, deswegen müssen wir heute leider auf Britt verzichten. Aber eine neue Stimme heißt, wir haben einen Gast. Nils, woher kennt man oder woher könnte man dich kennen?
Man könnte mich von Twitter kennen, wo ich @ngeisemeyer unter meinem richtigen Namen tatsächlich bin. Und ansonsten habe ich schon gepodcastet mit Markus vom E&U-Gespräch. Da haben wir mehrere Folgen zu Star Trek gemacht und auch einige Folgen zu schwulen und bisexuellen Regisseuren. Genau. Mit dem habe ich quasi über das Thema schon gesprochen. Und ich weiß nicht, soll ich ihn jetzt schon pluggen?
Ja, plug ihn gerne, sonst hätte ich es jetzt nicht gemacht.
Gut. Also und was dazu kommt, ist, dass wir gerade einen neuen Podcast planen, also Markus und ich, weil wir festgestellt haben, wie gut das miteinander funktioniert. Der wird Futur 2 heißen und ist unter dem Twitter-Handle @doppelsichtung zu lesen. Das ist angelehnt an das Science-Fiction-Double-Feature, ganz nach der Rocky-Horror-Show, wo es dann darum geht, dass wir immer zwei fantastische Filme raussuchen. Der eine schlägt einen vor, der andere sucht einen dazu aus, die irgendwie was miteinander zu tun haben, aber möglichst unterschiedlich sind vielleicht auch. Und dann besprechen wir die beiden. Damit schon ein paar Folgen aufgenommen und freuen uns dann auch, wenn da später dann auch Gäste, vor allem Gästinnen oder GästInnen zukommen. Ja.
Links findet ihr in den Shownotes, dann braucht ihr jetzt nicht wie wild tippen, sondern einfach in euren Podcatcher gehen, in die Shownotes gucken und auf den Link draufklicken. Dann, was haben wir seit der letzten Folge geschaut? El, du bist weiter bei The Expanse unterwegs.
Genau, ich habe auch sonst nichts weiter geguckt, außer Star Trek Rewatches natürlich. Und wir haben gestern ja zusammen First Contact geguckt. Und dann habe ich eben am Donnerstag auf Freitagnacht habe ich eben die Azure Dragon, die zweite Folge der sechsten Staffel Expanse geguckt. Und was Expanse betrifft, gab es ja auch in dieser Disco-Folge etwas zu lachen, weil die Expanse-Disco-Pipeline wieder glüht, was Schauspieler betrifft.
TJ, hast du? Ich habe es nicht gemerkt, aber es ist egal. Nein, ich habe auch nichts Neues.
Du hast auch nichts Neues, genauso wie bei mir nichts großartig Neues drinsteht, weil außer irgendwie aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, aufstehen, arbeiten, schlafen gehen, war die letzte Woche bei mir nicht viel.
Und Nils, was hast du geguckt?
Ich gucke wahnsinnig viel, weil ich gerade arbeitslos bin bis Ende des Jahres noch. Ich habe sehr viel Zeit. Vor allem habe ich die letzten Wochen mehrere Staffeln Great British Bake Off durchgeschaut und dazu gebacken.
Sehr schön.
Was natürlich nicht ganz in diesen Podcast passt, aber ja, auch eine Sendung, nach der ich absolut süchtig bin. Ja,
wenn,
und dann habe ich Station 11.
Jetzt hier wäre, hättet ihr über stundenlang diskutieren können.
Schon mal überlegt, mit ihr nicht vielleicht einfach einen Podcast darüber zu machen. Aber
ich will mit ihr immer noch Too Hot to Handle verpodcasten seit 2 Jahren.
Gut, mir ist auch noch nicht ganz klar. Ich finde, wenn, dann müsste man dazu auch backen und essen. Und ich weiß nicht, wie gut das im Podcast geht. ja, außerdem habe ich Station 11 gehört. Also erst als Hörbuch in meiner Libby-App. Station 11. Das wurde mir irgendwie vorgeschlagen, als kann gerade ausgeliehen werden und so und passt in dein Profil. Und dann habe ich es gehört, das war tatsächlich sehr gut. Ein Buch dass tatsächlich von einer postapokalyptischen Welt nach einer Virusgrippe handelt. Oh. Ist von 2014 das Buch und gestern habe ich festgestellt, dass HBO das gerade in eine Serie umgewandelt hat. Deswegen habe ich gestern auch tatsächlich noch die erste und zweite Folge geguckt und die Umsetzung ist auch fantastisch, obwohl die Geschichte abgewandelt wurde. Das Schöne an der Serie oder an dem Buch vor allem ist, dass das ist nicht so wie bei The Stand oder so ein voyeuristisches Zugucken bei der Katastrophe, sondern es erzählt einfach die Leben von mehreren Menschen, die auf sehr unwahrscheinliche Weise miteinander verknüpft sind und die Apokalypse und auch die Postapokalypse findet da nur im Hintergrund statt. Das ist irgendwie sehr cool.
Okay.
Ja, also genau. Dann Foundation habe ich neulich durchgeguckt, die Staffel, die ist ja jetzt auch zu Ende. Fand die Serie auch ganz fantastisch. Im Gegensatz zu vielen. aber ich bin immer mit Visuellem sehr zu beeindrucken. Und Rat der Zeit gucke ich auch gerade, so wie es rauskommt. Ja, das war so ein kleiner Auszug aus dem, was ich in letzter Zeit so geguckt habe.
Viel Backen und viel Sci-Fi.
Genau.
Ja, sehr schön.
Ja, ich wünschte, ich hätte auch für so manche Sachen ab und an mal Zeit, aber ist ja nicht nur das Zeit haben, muss ja auch die Hirnkapazität dafür haben, weil man irgendwie den ganzen Tag im Büro hängt und abends so, mein Hirn ist leer, dann irgendwas, wo man aufpassen muss, ist dann auch schwierig.
Ich weiß. Das Thema Work-Life-Balance kommt ja durchaus noch vor heute.
Ja. Dann gehen wir weiter zu den News. Und da ist eine Sache durch dieses Internet geschwappt. Nämlich, dass eine Art Hypospray entwickelt wird. Das ist nicht was komplett Neues. Wird schon länger dran gearbeitet und gibt auch schon länger solche Prototypen und jetzt hat man halt angefangen, Corona-Impfstoff mit sowas zu verabreichen für Leute, die halt, oder zumindest die Versuche dafür zu starten, denn es gibt ja einen Haufen Leute, die Angst vor Nadeln haben und wenn man denen halt die Angst nehmen kann, indem es halt einfach keine Nadel gibt, ist doch auch was Praktisches. Wird dann mit Luftdruck, wird der Impfstoff dann halt unter die Haut geschossen, also wehtun wird es genauso wie die klassische Impfung wahrscheinlich, aber für die Leute, die Angst vor Nadeln haben, könnte das dann eine ganz nette Sache werden. Link zum Artikel bei der BBC findet ihr auch in den Shownotes. Dann bei Secret Hideout, der Produktionsfirma von Herrn Kurtzman, gibt es ein bisschen Stühlerücken, denn Heather Cadden verlässt nach 12 Jahren Secret Hideout und ihren Posten als President of TV übernimmt Aaron Byers, der auch schon ein paar Jährchen dabei ist. Hintergründe, wieso, weshalb, warum, die Artikel von Deadline und Variety verlinken wir euch auch in den Shownotes. Dann, hat jemand den Ready Room gesehen diese Woche, oder?
Ja, habe ich.
Was haben wir denn da? Also ich habe nur, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, dass Albino-Kid da war.
Genau, also
mir fiel jetzt der bürgerliche Name nicht ein.
Ja, Anthony Rapp heißt er, genau. Der und Rentball. Es ging halt. Ja, genau, aus Rent, darüber haben sie auch gesprochen, genau. Und sie haben halt auch sehr eben viel über queere Repräsentation gesprochen und wie wichtig das ist. Das ist halt eben, ja, und natürlich die aktuelle Situation von Culber und Stamets und die queere Familie in Discovery. Und es war einfach ein schönes Interview und es gab halt einen Ausblick auf die nächste Folge und da war Gray zu sehen, wie er Schach spielt mit Zora. Und Zora, ja genau, also wie könnte man das sagen, wenn man sieht, dann weiß man auch, was diese Amplitude ist, die man in dem Vorspann sieht. Das ist nämlich eine holographische Repräsentation von Zora.
Ah. Was ich in dieser ganzen Familiendarstellung schön finde, es ist so erschreckend normal. Also die queere Familie wird nicht als Thema an sich behandelt, sie ist einfach da. So, genau. Deal with it.
Und das ist das, genau, da reden sie eben auch drüber und dass das halt wichtig ist. Und was mir aufgefallen ist bei Fans, die ich jetzt zum Beispiel auf Reddit lese, dass die sagen, oh, das ist so langweilig, das ist der blödste Teil von Discovery, wenn jetzt gerade Adira und Gray kommen. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass sie wirklich transphob sind, so bewusst, sondern dass es ist eine Vermutung von mir und es ist jetzt auch keine, wie soll man sagen, ich will nicht niemandem zu nahe treten, aber es ist öfters so, dass wenn man Geschichten sieht, gerade wenn es eher so rührendere Sachen sind und Dinge, die halt so um Gefühle und Zugehörigkeit und Liebe gehen, dass wenn die Art von Person, um die es geht, dir nahe liegt, dann findest du auch die Geschichte interessant. Mhm. Als wenn es halt diese queeren Personen, gerade vor allem zwei Trans-Personen sind, also ein Nicht-Binäre und ein Person und ein Trans-Mann. Und da halt diese Transness so völlig normal da gezeigt wird, dass etwas so in dieser Zukunft völlig normal, aber für die Leute zu Hause noch so ungewohnt und seltsam und wenig Kontext dazu, wie sie es kennen, ist das sowas, was, glaube ich, noch Leute so mit reinwachsen müssen, diese Darstellung zu verstehen und das nicht langweilig zu finden. Das ist was, Star Trek Deep Space Nine war ja auch damals so, dass es der Zeit voraus war und erst 10 bis 20 Jahre später die Leute wussten, oh ja, das war ja doch gar nicht so eine schreckliche Star Trek-Serie. Und da Discovery sich jetzt langsam als jüngeres Geschwisterchen von Deep Space Nine entpuppt, in vielen Sachen, nicht überall, aber in sehr vielen Dingen, ergibt das natürlich auch einfach strukturell und erzählerisch viel Sinn, dass das so ist.
Ich finde die Familiendarstellung auch extrem heilsam, dass man so, also im Sinne von wholesome, dass man so irgendwie selten sieht. Und ich habe heute erst überlegt, ob ich noch eine andere Beziehung in Star Trek an mich dran erinnern kann, die so authentisch dargestellt ist, finde ich, wie die von Culber und Stamets. Und mir ist eigentlich nur Dex und Worf eingefallen, denen ich das immer auch komplett abgenommen habe. Ja. Und ansonsten kommt das ja selten vor, diese Zweierkonstellation. Vielleicht ist es deswegen auch irgendwie ungewohnt oder so. Weil
ja, eben, weil in Star Trek hast du ja selten wirklich eine Familie. Also ist zum genau. Beispiel eben auf der Enterprise D heißt es, ja, die Familien sind an Bord. Aber es ist
man
halt
kriegt's nicht, nur nicht mit.
Eben, es gibt, wenn dann höchstens halt Beverly, also die beiden Crushers, Beverly und Wesley. Und
ja, aber Wesley ist ja auch viel zu selten da dafür. Das ist ja genau das Gleiche mit Miles und Keiko bei DS9. Ja. Keiko war ja so
nahezu dysfunktional.
Die fand ich gar nicht dysfunktional.
Also ich fand die Beziehung zwischen Keiko und O'Brien finde ich doch meist als irgendwie sehr schwierig dargestellt.
Also ja, es wurde vom Gaze her so schwierig dargestellt. Wenn du aber da, also von dieser Gaze auf die beiden war schwierig. Während wenn man sich diese Beziehung an sich anguckt, war das eigentlich eine ziemlich schöne Beziehung. Jetzt ohne diese, weil manchmal ist ja die Erzählstimme quasi das, was an einer Sache nicht stimmt, nicht die Sache an sich in der Geschichte.
Genau. Und das ist nämlich, glaube ich, das, was mich an Culbert und Stamets so erfreut, dass es halt das Gegenteil von diesem, so wir haben jetzt eine Beziehung und die schicken wir jetzt irgendwie durch die Hölle, um daran irgendwas klarzumachen, sondern die sind irgendwie so der ruhende Mittelpunkt in allem.
Ja, vor allem noch ist jedenfalls. Es halt auch. Vor allem ist es halt auch so schön, so was bei Deep Space Nine so, okay, es waren noch die 90er Jahre, aber was ich so zum Zahnschmerzen bekommen fand, war erstens, wir haben nicht vielleicht mal gesehen, was Keiko als
das stimmt.
Als, ACOM macht, als sie als eigenständige Wissenschaftlerin mit ihren eigenen Missionen. Und dann waren halt dieses Trope mit Männer und ihrem Männerspielzeug. anstatt einfach zu sagen, ja, Leute haben halt auch Hobbys und frönen denen und es muss nichts mit Männern oder also binär Männern oder Frauen zu tun haben, sondern das ist etwas, was Leute machen. Und wenn jetzt heute, ich sag immer wieder, ich habe das hier schon öfters gesagt, wenn Deep Space Nine heute gedreht werden würde, könnte man sogar ein schönes Polykül einbauen. Weil also wenn man sieht zum Beispiel O'Brien und Keiko, dann ist ja Keiko wird ja nochmal schwanger mit Yoshi und dann der Unfall im Shuttle und Kira wird dann die Leihmutter und Keiko geht ja sogar hin und sagt, hey, ihr beiden geht in Urlaub und macht und alles andere ist die eifersüchtige Ehefrau, ja gerade das Gegenteil. Und dann hat ja Miles noch die Beziehung mit Bashir, auf jeden ja, Fall. Auf jeden Hallo, Fall. Und die reden sogar darüber, dass sich irgendwie lieben. Sie ja. reden über ihre Gefühle zueinander. Und dann hast du Keiko halt, Keiko halt da und dann hast du Kira mit Odo oder mit Shakar und Vadek Vareil. Und dann hast du dann den Bashir, der wiederum noch mit Garak was hat. Und Garak ist ja dann wieder mit Sihal. Hallo, fröhliches Polykül.
Quasi die gesamte Kommandoebene als eine einzige große Familie.
Außer Sisko, der halt ja natürlich ja mit Jake. Ja, das war zum Beispiel Familien Star Trek, Jake und
Sisko. Sehr wholesome.
Und das auch. War großartig, weil das war auch was, den hat man das auch abgenommen, das Vater und Sohn sein. Vor allem,
dass es halt ein schwarzer Mann ist. Alleinerziehender Vater ist ja was seltenst irgendwo gezeigt wurde, ist ja auch heute noch, seltenst überhaupt der Fall, weil das oftmals ja alleinerziehende Mütter sind häufig, alleinerziehende Väter extrem selten. Also ich meine, ich kenne genau einen alleinerziehenden Vater und alleinerziehende Mütter sind es ein paar mehr.
Ja.
Und gerade in der Unterhaltung ist es halt noch mal extremer.
Und das ist da halt, und vor allem ist es ja auch noch ein alleinerziehender schwarzer Vater. Und das ist eben, also gerade mit den marginalisierten Leuten ist ja Familie in Star Trek ja eben alleinerziehende Mutter, alleinerziehender Vater. Aber so diese Hetero-Familie, die gibt's gar nicht so in Star Trek, glaube ich.
Ich bin überlegen, hatten wir eigentlich irgendwo mal so eine halbwegs.
Außer halt O'Briens, aber selbst O'Briens sind halt, ja, die sind ja auch eigen für sich. Also die, ich glaube, die sind die einzigen, die so nah rankommen an so die klassische Familie.
Wobei die halt häufig auch so als Comic Relief dienen. Ja? Also die die Betrachtungsweise halt ein bisschen, die nehmen die Familie nicht oft nicht so richtig ernst, ja.
Ja. Also wo ich sie ganz gut fand, war zum Beispiel in Cardassians, also mit wo Rugel in der zweiten Folge, dieser cardassianische Junge, der zurückgelassen worden ist und von Bajoranern, also einer bajoranischen Familie quasi großgezogen worden ist. Und da die O'Briens das sehr ernst nehmen und sehr schön mit dem Jungen umgehen, das fand ich toll. Genau. Aber ich glaube, wir wollten auch über die Folge sprechen.
Stimmt. Genau, dahin wollte ich gerade überleiten. Der deutsche Titel,
die Oh mein Gott, das ist
ernsthaft?
So, die Exempel, anyone?
Ja, eben. Man sagt doch sogar ein Exempel statuieren.
Also. Ja, eben. Ja, ich glaube, das wurden einfach nur von irgendjemandem, die den Inhalt nicht kennt, einfach so durchübersetzt, weil es ist ja egal.
Genau, das ist, glaube ich, echt so wieder die typische Art und Weise, ohne den Inhalt zu kennen, muss halt der Titel der Folge übersetzt werden. Und deswegen, ja, wir hatten ja auch schon die ein oder andere, wo sich dann der Name im Laufe der Zeit nochmal geändert hat, oder der Deutsche.
Passt aber immer noch besser als die Beispiele.
Ja, ja, aber ein Mahnmal lebt nicht, während ein Exempel auch ein Mensch, weil an einem Menschen ein Exempel statuiert wird. Ein Mahnmal ist ja mehr, um ein Unrecht zu statuieren, im Sinne von nicht eine Kriminalität, sondern wo jemand kriminalisiert wurde in der Vergangenheit zum Beispiel oder andere Atrocities. Daran zu gedenken.
Aber abseits von diesem absolut gruseligen deutschen Titel, haben wir eigentlich wieder richtig schönes, klassisches TNG-Track bekommen. Auch wenn sicherlich wieder ein Haufen Leute auf Twitter und Reddit gekotzt haben, das ist doch so eigentlich Star Trek at its best.
Also einige haben auch sehr positiv darüber geredet, so ist das nicht. Also gab positive Stimmen, die sagten, boah, jetzt haben sie sich endlich eingegroovt, vierte Staffel, das ist wieder so richtig Star Trek, wie man es kennt.
Genau, richtig klassisches Star Trek. Wir haben die ja inzwischen übliche Dreiteilung der Folge, zwei größere und einen so einen kleineren Nebenplot. Es geht halt darum, wir jagen halt immer noch der Anomalie nach und direkt vor dem Intro bekommen wir halt mal, man kann es überhören, aber wir haben zwei Schiffe mit sehr interessanten und schönen Namen.
Die USS Janeway und die USS T'Pau. Genau, T'Pau.
Ja. Und da wundert mich, dass das nicht irgendwie mehr abgegangen ist. Also auch Track Culture, nur so, ja, USS Janeway. So Haken dran. Wo ich denke, so, okay. Es hat mich gewundert, dass man das nur so, oh ja, passt schon. Die halt die Anomalie untersuchen und dann plupp ist auf einmal die Anomalie weg und taucht irgendwo 1000 Lichtjahre weiter entfernt wieder auf und man sagt so, ja, das kann eigentlich nichts Natürliches sein. Und dann beginnt halt die große Frage, wer kann dafür verantwortlich sein. Und da bekommen wir eine ganz lustige Liste, so, ja, wer könnten das gewesen sein?
Die Nassin, die Q, die wer auch immer es noch. Also eine fast komplette Liste von sehr, so etwas omnipotenteren Spezies, das Iconians wurden auch genannt, genau, des Star Trek-Universums.
Also ich habe gefühlt überhaupt keine richtig erkannt, aber auch nur so vom halt nicht genau genug hinhören können, weil es gerade ja irgendwie nicht so richtig funktioniert hat.
Nee, ich hatte auch so, den Namen habe ich schon irgendwann mal gehört. Ich kann ihn nicht zuhören, aber ich habe ihn mal gehört. Ja, den Namen habe ich auch schon mal gehört, kann ich aber auch nicht zuhören. Ah, also, da weiß ich, worum es geht.
Die Iconians sind ja die diese Portale gemacht haben. Sehen wir in TNG und Deep Space Nine zum Beispiel. Sind die mit, wo in TNG, wo sie ja diese Portale finden, die halt in verschiedene Orte reingehen, wo sie in diesem Kontrollzentrum sind. Und in DS9 kommt nochmal so ein Portal-Center quasi vor, weil abtrünnige Jem'Hadar das sich unter den Nagel reißen wollen und Sisko zusammen mit Weyoun, die in der ersten Folge das erste Mal dabei ist, in dieser Folge, eben das unterbinden wollen, dass diese abtrünnigen Jem'Hadar da was mitmachen. Und dann die Nassin, das ist die Spezies des Caretaker aus Voyager. Und dann, dann haben wir dann die Q, wen hatten wir noch? Da waren noch ein paar andere dabei, aber die drei, die kannte ich auf jeden Fall.
Na, was das Interessante bei den Q war, dass man halt, ja, zu denen haben wir seit 600 Jahren keinen Kontakt mehr.
Von dem haben wir seit 600 Jahren nichts mehr gehört, ja.
Was die Spannung so ein bisschen hochhält für was kommt in Picard Staffel 2.
Ja, weil wir ja da ungefähr passen könnte oder ein bisschen später, aber wir kriegen ja da den Q.
Genau. Und unterm Strich, wir wissen, dass wir nichts wissen und die, die wir kennen, den trauen wir es eigentlich allen nicht zu. Deswegen nennen wir die einfach mal die Spezies 10C. Ich weiß nicht, ist da irgendein Wortwitz drin, den ich nicht kenne? Oder warum gerade 10C?
Könnte sein, es müsste ich noch mal nachsehen, ob da ein Wortwitz ist. Also
gut, aber wenn er dir schon nicht auffällt als Native Speaker, dann...
Ja, ich weiß, es gibt, aber die Sache ist, als Native Speaker, es gibt so viele verschiedene regionale Entitäten, Sachen aus USA, Sachen aus Australien, was auch immer. Also, kann es nicht immer alles wissen.
Nee,
nur aber weil wir alle eine Sprache sprechen.
Ja, selbst die Memory Alpha schreibt nichts dazu. Also es gibt einen Artikel namens Unknown Species 10C, aber halt auch noch nichts genaueres. Aber da ist tatsächlich noch mal eine Liste.
Legen wir es im Aktenordner neben der 8472 ab.
Ja, genau.
Ja. Das ist auf jeden Fall eine komische Klassifikation, wenn 10C und 8472 dazugehören.
Naja gut, 8472 ist ja die Borg-Nummer.
Na, genau, das waren ja,
die Feinde von dem Borg, oder?
Ja, genau.
Genau,
ja.
Die von diese der Föderation Insekten. Dann... so ein bisschen. So diese Undinen wurden sie von der Föderation genannt, weil sie aus dem flüssigen Raum kommen.
Nassin. Genau, Voyager 3, 26401, Scorpion und irgendeine Folge, irgendwie zwei, drei Folgen kommen sie nochmal dran in späteren Episoden, aber die habe ich jetzt gerade.
Die kommen auch in einem der Spiele vor, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Das
genau, in Armada 2 waren sie drin. Mhm.
Okay.
Und dann, also sie wollen sich halt auf die Suche begeben, okay, was ist das für eine Spezies? Oder wer hat das gemacht? Das ist so der Teil der Story, der halt unseren Season Arc weiter spinnt und dazu bekommt Stamets ein bisschen Hilfe, die er absolut nicht haben will. Denn es kommt eine Person namens Zoran Tarka an Bord.
Oh ja.
Der halt der Leading Scientist oder halt ein relativ guter Wissenschaftler offenbar ist, der am Next Generation Spore Drive forscht mit Aurelio, der von Kenneth Mitchell gespielt wurde und hoffentlich auch irgendwann wieder gespielt wird. Ich hoffe, wir sehen noch ein bisschen was von ihm also in Disco. Also
es wird, glaube ich, im Ready Room drauf angesprochen. Ich glaube, das war im Ready Room, dass er es wahrscheinlich nicht mehr schaffen wird, aber dass sie halt diese Referenz reinbringen wollten.
Ja, vielleicht kriegen wir irgendwo nochmal ein Voice-Over oder
weiß.
Sowas.
Eben, wer weiß. Das wäre sehr, sehr schön.
Und der wirkt halt so ein bisschen wie, wir nehmen mal alles, was Stamets so in Anführungsstrichen edgy gemacht hat in Staffel 1.
Und drehen es nochmal auf 11.
Genau, und drehen es nochmal auf 11. Also das war halt an so vielen Stellen so unheimlich, also ekelhaft selbstbewusst. Also ich meine, dagegen ist ja Ghoul Dukaten eine graue Maus.
Der ist halt so, andere mögen mich nicht, aber du brauchst mich nicht zu mögen, aber ich mag mich voll gern und ach, ich bin ja so toll und ich muss sagen, das war anstrengend natürlich, es soll ja anstrengend sein und wie heißt der Schauspieler? Sean Doyle, also Doyle mit Nachnamen und der hat ja auch in Expanse einen sehr ähnlichen Charakter gespielt, war ich nicht ganz so selbstverliebt. Der Charakter aus Expanse ist manchmal auch so ein bisschen selbsthassend zwischendurch, aber Aber ja, der hat einfach dieses Arschloch gut rübergebracht und
er hat das Arschloch perfekt rübergebracht.
Wir haben halt wieder den Bad Boy der Season, der halt durchgeschleppt wird, der am Ende wahrscheinlich einen garstigen Tod sterben wird, so wie die anderen Bad Boys oder mehr oder weniger Bad Boys.
Du meinst also Ruhrpott-Rudi 2.0?
Ruhrpott-Rudi der 2. Also obwohl er eher, also wenn wir schon deutsche Klischees wären, dann wäre er doch eher so ein, was wäre er? Riser, Pleasure Planet und hält alle anderen von dort für keine Ahnung, was der wäre. Aber er ist auf jeden Fall kein Ruhrpott-Rudi.
Nee, gut, also mit seiner Überheblichkeit könnte er durchaus bayerischer Politiker sein.
Vielleicht ist er der genau, vielleicht nennen wir ihn dann einfach den München-Michel.
Okay, also das Wortspiel habe ich unterwegs auch nicht mitbekommen, weil er vergleicht sich ja im Laufe der Zeit irgendwann mal mit Galileo und ich habe gerade in einem anderen Kontext gesehen, so Galileo.
Genau, weil er sagt er spricht das falsch aus und dann
ja, aber
und ja.
Irgendwie könnte das wohl eine Anspielung sein, wenn ich die Memory Alpha richtig lese, aber es ist kein Link dahinter.
Ah, dass er vielleicht auch, keine Ahnung, ein Homewrecker sein möchte.
Das ist ja meine Vermutung. Also genau so habe ich diese Folge gelesen, oder weil es kriselt in dieser, oder besser gesagt, die beiden, also Stamets und Culber reden nicht so richtig miteinander. Stamets.
Auch am Ende schon.
Am Ende schon, aber so über die Dauer der Folge. Am Anfang mag er Ruantaka überhaupt nicht und dann stellt Stamets halt fest, dass er trotzdem irgendwie ein Genie ist und muss dem irgendwie ja dann auch Tribut zahlen oder so. Er
kennt sich selbst halt auch darin.
Ja, und ich finde, also ich hatte den Eindruck, dass Stamets auch so ein bisschen crushed auf Taka. Und ich hatte tatsächlich auch so eine Homewrecker-Geschichte für die Zukunft der Staffel jetzt im Kopf.
Also hast du das schon geschippt? Oh yeah.
Ich schippe die überhaupt nicht, weil ich das natürlich furchtbar fände, nachdem ich jetzt gerade erzählt habe, wie schön ich diesen stabilen Mittelpunkt finde. Ja. Aber da könnte man auf jeden Fall so eine krasse Dreiecksgeschichte draus machen Elbert-Drama-Potenzial auf jeden Fall.
Ja, weil andererseits ist er ja auch, vielleicht will er auch Double-Homewrecker sein, weil er sich ja auch an Book ranmacht und das sind beides die Leute, weil Taka am neuen Sport Drive forscht und quasi sich jetzt da in dieses Thema hineingearbeitet hat und gerade die beiden Leute, die den Sport Drive sozusagen fahren können, mit den beiden sucht er die Tête-à-Têtes. Also, oder natürlich schreit sich mit Saru an. Also das war also diese Nummer, wie er Saru angebrüllt hat, wie er Saru angebrüllt hat, um ihn einerseits aus der Reserve zu locken und so tun, als ob das so harmlos witzig wäre, aber das trotzdem auch eine Bedrohungsgeste war. Das kannte ich zum Beispiel auch teilweise, als ich so, auf manchen Jobs gab es halt Leute, die haben sich vielleicht nicht ganz so brüllend, aber sehr so dieses Dominanzgehabe. Ich habe das gerne so Pavian gehabt. Habe genannt und das war wie so eine Karikatur davon. Also Props to the Writers Room für diese naturgetreue, aber trotzdem etwas übertriebene Nachbildung solcher Menschen.
Also ich empfand ihn als, also gerade in dieser Szene, wo dann nachher auch Saru dabei ist, als unheimlich manipulativ. Und denk mal so, was für eine fucking Agenda hat der noch im Hinterkopf, die wir nicht kennen?
Ja, ich glaube nicht, dass er, also ich glaube, Booker hat zwar den Verdacht, ja, dass er vielleicht was mehr mit dieser Anomalie zu tun hat, als er also blicken lässt, aber ich glaube nicht, dass er der böse Mastermind ist, sondern ich denke eher, dass er also was jemand anders mir gesagt hat, das fand ich auch ziemlich klug, hat gesagt, Der Taker wirkt wie jemand mit ganz großen Imposter-Syndrom, der das so um sich herum aufbläst, um davon abzulenken, um möglichst toll auszusehen, obwohl er nach innen blickend überhaupt sich nicht so cool findet. Und dann gleichzeitig halt auch wahrscheinlich so eine Obsession mit dem Ding hat, weil er vielleicht irgendwie mitgekriegt hat, wie auch immer weiß, dass da tatsächlich eben ein Kontrollmechanismus da drin ist, den er dann weitersagen konnte, aber halt jemanden braucht, der halt mehr kann, um seine Obsession zum Ziel zu bringen vielleicht oder irgendwas anderes fehlgeleitet ist. Und dann kam noch was anderes, was ich so öfters als Theorie gelesen habe, dass tatsächlich, also wie es auch erwähnt worden ist, vielleicht ist diese Dark Matter, DMA, Dark Matter Anomaly, ja auch etwas, was quasi einen Weg frei machen muss, von etwas, was von irgendwo herkommt, in dieses Universum reinkommen soll, wie halt ein Wurmloch. Und es gab Theorien, dass zum Beispiel eben diese Ibrosians oder wie sie hießen, die aus Folge 2, aus Choose to Live, was damit zu tun haben könnten. Und das Thema Refugees, also irgendwelche Leute, die vor Katastrophen fliehen, ja immer wieder eine Rolle spielen. Und dass das vielleicht tatsächlich irgendetwas ist, dass Menschen aus einem anderen Universum oder einer anderen Galaxie dahin wollen und vor etwas fliehen.
Ne, dieses so Ankunft vorbereiten, das hatten wir ja auch in der dritten Staffel Enterprise mit den Sphere-Bildern.
Ja.
Da hatten wir auch sowas Ähnliches.
Aber da eben vielleicht nicht im Sinne von Ankunft vorbereiten und ja gut, stimmt, das könnte auch, ja, stimmt.
Ich weiß nicht, wie Nils, TJ, wie habt ihr diese Szene im oder diese Szenen im Maschinenraum empfunden? Also ich fand es teilweise so richtig so, ich möchte in den Fernseher reinschlagen, weil ich den Typen nicht ausstehen kann.
Ja, ich fand es äußerst unangenehm. Er hat mich halt erinnert an so eine ganze Reihe von TNG-Folgen und auch DS9-Folgen von so externen, unhöflichen WissenschaftlerInnen, die dann irgendwie an Bord kommen und die Expertise von irgendjemand an Bord halt in Frage stellen. Also, ja, weiß nicht, Measure of a Man oder genau, dieser Typ, der den Reisenden mitbringt oder so. Ne?
Genau, also, beim Ready Room, sorry, das fällt mir nur gerade ein,
ja,
Entschuldigung, beim Ready Room haben sie so einen Zusammenschnitt gebracht von genau diesen,
wunderbar,
quasi The Star Trek Mad Scientist, eben
genau,
so wie Dr. Mannheim oder eben bei DS9 der eine, der
irgendwelche Wellen.
Wellen
und genau. Signale und immer ist irgendwie egal, wie viele Zivilisten dann im Zuge dessen sterben müssen oder weiß nicht, gab es nicht auch, ist das bei Voyager irgendwie Testen in dieser Pandemie, wo dann irgendwie getestet wird an den lebenden Subjekten und so.
Also, genau. Oh Gott, wie hieß die Folge noch?
Es passt auf jeden Fall.
Ist auf jeden Fall in der vierten Staffel, wo Janeway da wachgehalten wird.
Diese Subspace Aliens.
Nee, Year of Hell nicht.
Nicht Year of Hell, sondern Subspace. Year of Hell ist das mit den Zeitreihen.
Ja, ja, ich hab das. Das fällt mir jetzt auch gerade auf.
Scientific Method.
407. Genau, Scientific, mit diesen Aliens auch aus dem Subraum, weil das hattest du auch dann in TNG, diese eine Folge, wo sie sich auf diesem Tisch wiederfinden und dann im Holodeck nachbauen.
Ja,
und dann
also
so diese Subraum fiesen Forschungsaliens immer genau wieder.
Glaub die Essenz von all dem ist dieser eine Schlagabtausch, wenn wir ein Zitat der Woche hätten als Rubrik, wäre das meins, wo also Tig Notaro ist ja wieder dabei, Reno, die ich auch liebe, also auch als Comedian, aber eben auch in dieser...
Die in der Szene auch so wunderbar schön ist, als die Stimme der Vernunft.
Ja, und dann, aber als lustige Stimme, also als zynische Stimme der Vernunft. Saru ist ja durchaus auch Stimme der Vernunft, bis er dann ausrastet, aber Aber
er hat zu Recht ausrastet.
Ja, natürlich zu Recht ausrastet.
Nur Reno bleibt cool und sagt mal, that was something.
Genau, so. That was something. Leute. Das ist auch sehr schön, aber davor gibt es diesen einen Austausch, wo Taka sagt, es ist ja noch nie Wissenschaft gemacht worden, ohne dass man ein paar Regeln nicht beachtet oder also ich zitiere gerade frei, weil ich weiß nicht mehr genau, wie der Wortlaut war. Und Reno dann darauf entgegnet, ich glaube, dieser Satz stimmt nicht. Oder geben Sie mir die Quellen bitte, sozusagen.
Genau so.
Ich fand das total gut, ja.
Weil dieses selbstüberschätzend, eben ist es fast so eine Art Trope oder so ein Ding sozusagen wie, ja, sichere Wissenschaft funktioniert nicht. Und ich denke da auch an Portal 2, wo dieser Cave Johnson, der Aperture Science, wo also der Ort, an dem ja das Spiel spielt, hat er so self-recorded messages, wo er halt auch so save science, you can marry say science, but you are fired, wie er quasi einen Mitarbeiter feuert, der Sicherheiten haben will. Und da muss ich dran denken, genauso dann später die Szene, wie Michael Burnham im Aufzug ist und Sora plötzlich so mit Gefühlen und so weiter.
Nice das to talk halt auch, to you.
Ja, das hatte auch sowas, aber wie so eine freundlichere Glados im Aufzug zwischen den Leveln. Es gibt immer wieder Situationen, gerade in Disco, die mich an Portal immer wieder erinnern. Und das waren wieder zwei Situationen dieser Art, ja.
Ja, was ich auch recht schön fand, das Zitat von Reno relativ am Anfang der Folge, als er sagt, I can just picture Tilly's face when she find out that we got stuck in a wormhole 3 days after she left.
Yes, genau. Ja, ja, das dysfunktionale Team.
Ich frage mich aber, wie wäre... Also ich glaube, diese Folge hätte mit Tilly drin überhaupt nicht funktioniert.
Nee.
Gott, weil Tilly und Taka, das wäre wieder wie Ruhrpott-Rudi und Tilly gewesen. Und das war schon schlimm genug. Und quasi dieser München-Michel, ja.
Ich glaube, das wurde jetzt festgelegt, dass der so heißt, oder?
Ja.
Darf ich noch mal fragen, ich kenne nicht alle eure Folgen, was Rudi war?
Ruhrpott-Rudi war dieser Zare, der von der in der zweiten Folge der dritten Staffel kam und dann später mit der Osira. Dieser, der halt so mit dieser Fokuhila-Frisur und so, also aussah wie so ein Ruhrpott-Rudi.
Der so aussah, dass er reinkommt
und sagt, ich bin die Currywurst und der ist das Pilz. So sieht er aus.
Also im Prinzip. Sehr schön. Am einfachsten zu merken, finde ich, war er eben tatsächlich Staffel 3, Folge 2, als Tilly mit Saru da unterwegs ist und dieser eine Typ, der da diese kleine Bande anführt sozusagen am Anfang, der dann ja eben im Laufe der Staffel noch ein, zweimal auftaucht, den hat Elle damals Ruhrpott-Rudi getauft.
Genau.
Das ist auf jeden Fall eine sehr knappe und aussagekräftige Charakterisierung.
Ja, und jetzt haben wir München-Michel.
Jetzt haben wir München-Michel.
München-Michel. Ja, so gelten noch so diese High Society München. Also.
Ich wohne ja nicht mehr in München.
Hör mir mit High Society München auf.
Du kennst die wahrscheinlich.
Gehörst du nicht dazu?
Nee, ich versuche mich da so weit wie möglich von fernzuhalten.
Von fernzuhalten.
Von den München Michels der echten Welt zu entfernen.
Genau, ja. Also runden wir den Handlungsstrang doch kurz ab. Wir haben jetzt schon viel drüber gesagt, wie sie miteinander umgehen, aber nicht, warum sie so miteinander umgehen und was sie überhaupt machen. Denn als sie halt feststellen, so hey, das Ding ist nicht natürlich, hat halt unser München-Michel muss da Ding da drin irgendein Kontrollmechanismus sein. Hier, ich habe schon mal was vorbereitet.
Ja, und er kommt mit Kartoffelbrei und Erbsen.
Das genau. mochte ich sehr gerne, tatsächlich.
Es war so ein so, okay.
Das war so Kika-Ansatz.
Irgendwie. Ja, also irgendwie, ich fand das im ersten Moment auch total strange, aber ja, okay. Er ist halt mehr so hands-on. Stamets hätte jetzt halt irgendwie ein Hologramm aufgezogen und das
hat er
daran seine Sachen also gezeigt.
Stamets hat ja seinen Vortrag gehalten und er hat dabei schon die Augen verdreht und das Ding in der Hand rumgeschnippt und ist völlig unruhig geworden, weil ihn das alles gar nicht interessiert hat. Und
genau, und sie wollen halt so eine kleine Mini-Anomalie halt im Maschinenraum simulieren oder in der Spore, in dem Spore-Antriebsraum. Und dafür brauchen sie halt ganz viel Energie und die muss halt Reno von überall halt abziehen und das ist alles nicht so ganz ungefährlich. Unser Ru hat halt so sein klitzekleines Problemchen damit, will halt einen Killswitch haben, den er dann nachher auch zieht, sehr zur Unfreude von Stamets und unserem München Michel. und als er dann halt geht, so, ja, ist ja schön, aber hey, Leute, ich habe Wichtigeres zu tun als eure Spielchen. Hey, ich muss mal hier ein Raumschiff führen parallel.
Genau. Weil Captain ist weg.
Ja, also das ist im Prinzip so eine richtig schöne Arbeitssymbiose zwischen Saru und Michael.
Ja, eben, die arbeiten super zusammen.
Ja, und fangen aber auch dadurch, dass halt beide Captain sind, halt auch nicht so dieses typische Captain, erster Offizier, sondern gefühlt so, Michael ist so der Captain für außen und Saru ist so der Captain für innen.
Ja, eben der XO, der halt diese Orga-Sachen macht, genau.
Womit sie ja dem Gegenteil jetzt von TNG folgen, ne? Weil Michael quasi unterwegs ist als Captain auf Außenmissionen, aber die Nummer 1 bleibt quasi zu Hause.
Auch manchmal, also zum Beispiel bei Voyager, okay, jetzt bei Voyager ist öfters Janeway allein weg und dann der Chakotay musste bleiben und da auf der Brücke der Dinge harren.
Ja, ich glaube, das war eigentlich immer ein bisschen gemischt.
Ja, das war
oder?
Bei TNG klar auch so ein Drama-Device, weil dann wollen sie wirklich runter, ja, ich mach das jetzt selber und so weiter.
Ja.
Saru ist ja auch mehr so ein Picard.
Ja, stimmt.
Es passt schon ganz gut. Ich freue mich sehr, dass er wieder an Bord ist. Ich habe Saru in den zwei Folgen sehr vermisst, in denen er nicht da war. Oder nicht an Bord war. Das ist der andere Ruhepol der Serie irgendwie. Neben Calder und Stamets. Haben die beiden einen Pärchennamen eigentlich? Bestimmt, oder? Kamets?
Stelber? Kulmets.
Okay.
Kulmets heißt das.
Kamets.
Ja.
Okay.
Ja. Genauso wie, was war's? Saru und Tarina ist, glaube ich, Sarina oder sowas.
Das ist aber ein bisschen früh. Die hatten ja SD.
Hallo.
Das geht ja schnell. Klar. Gibt's schon Fanfiction? Um nicht zu sagen Slashfiction.
Die werden doch schon geschippt, wie also das Shipping läuft.
War ja,
wie,
ja, das war ja nicht so subtil.
Ein großes Versandunternehmen. Das ist Shipping ohne Ende.
Free Shipping.
Aber nur mit Paramount Prime.
Ja, Paramount Prime.
Okay.
Ich finde es schön, dass dieser Story-Arc eigentlich nur dafür da war, Tarka einzuführen, diese merkwürdige Beziehung zwischen Tarka und Stamets zu entwickeln und dann so im Nichts verläuft, weil ja das Experiment quasi abgebrochen wird. Und ich fand das voll sympathisch, dass das nicht irgendwie so ein wir müssen das jetzt wirklich und dann reicht die Energie gerade noch und wir kriegen die Daten und fast wäre das Schiff explodiert oder so, sondern dass Saru einfach sagt, nee, bei 5% ist Schluss, fährt das runter, geht raus und dann liegt das jetzt erstmal brach. Ich fand das ganz, das war irgendwie realistischer, als wenn das jetzt irgendwie am letzten Moment noch Daten gebracht hätte oder so. Das ist eigentlich ganz lustig.
Im Gegensatz zur letzten Staffel, wo wir dann immer so dieses hatten, so wo dieses Signal war und dann so Saru rausgehört hat, Moment mal, da höre ich doch was drin. diese ganzen
kommt
so,
hier nicht voran.
Oh, wir müssen jetzt unbedingt was haben, um das weiterzutreiben. Mhm. Das haben wir halt nicht. Also was lernen wir über die also in Bezug auf den seasonlangen Storyplot, was lernen wir? Ja, ist künstlicher Natur. Mhm. Und man kann es in klein nachbauen. Und,
ja, und das
ist alles, was wir lernen.
Energie
und,
quasi.
Genau, mhm. in jeder Folge kriegen wir so ein kleines, hier ein Körnchen-Info, da ein Körnchen-Info, da ein Körnchen-Info. Dadurch geht das wunderbar bislang voran, im Gegensatz zur letzten Staffel, wo halt immer, oh, wir müssen mal mit der Season-Story weiterkommen. Okay, wir müssen noch 10 Folgen in der Season machen. Lassen wir die Season-Story mal wieder ein bisschen links liegen und machen unseren Backdoor-Pilot. Und das haben wir jetzt diese Staffel bislang zumindest nicht gehabt, sondern so, hier ist ein bisschen Info, hier ist ein bisschen Info, schieben wir alles so ein bisschen vor uns her und dann hinten, also ich habe so das Gefühl, man baut es halt gerade so auf, dass wir so die letzten 3-4 Folgen so richtig bang, 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 bang kriegen, was den Staffel-Arc angeht und bis dahin kriegen wir eigentlich richtig schön klassisch Track, was in dieser Episode ja ist, da ist eine Kolonie, die müssen wir evakuieren, weil sonst ist sie kaputt, weil unsere DMA ankommt. Und das ist ja die große Storyline von Michael und von Booker diese Woche.
Ja, genau. Da war ja die Sache mit diesen Asteroiden. Und ich fand, das war visuell sehr spannend gemacht, wie die so mit diesen Kabeln aneinander, diese tatsächlich eine Chain. Und dieser Magistrat trug ja auch diese Kette an sich dran, so als Symbol. Und er war von den Akali, die Spezies, die wir in Enterprise kennengelernt haben, die noch in ihrem damals halt vor über 1000 Jahren noch in ihrem ihrem Renaissance-Zeitalter war.
Oh, diese Querverbindung habe ich gar nicht wahrgenommen.
Die habe ich auch nicht wahrgenommen, aber okay.
Das sind die Akali. Da war, also es gab ja die Civilization oder so hieß die Folge. Ich glaube, 4. Staffel Enterprise war das sogar, wo die quasi mitkriegen, wie andere Aliens diesen Planeten wegen bestimmten Stoffen ausbeuten und da die Bevölkerung vergiften und da die Apothekerin kommt dem hinterher und der Archer hilft ihr.
Ich erinnere mich dunkel an eine Apothekerin.
Genau. Und die hatten eben auch, also die sahen ja eben genauso aus mit diesen Ridges über den Augen.
Ich mochte diesen pragmatische Aufbau quasi, dass die halt diese paar Asteroiden hatten, die da so zusammengebunden waren. Das hatte auch sehr was von The Expanse, finde ich.
Ja, eben. Da das war dann nochmal so The Belt.
Genau. Ja. Das sah auf jeden Fall nach harter Arbeit und Erzabbau aus. Und so.
Ja. Belt-a-Loader.
Enterprise Folge 109, Civilization.
Ach, das war erste Staffel sogar. Mm-hmm. Oh, gut.
Okay.
Verlass dich eins auf mein Gedächtnis. Aha. Aber jetzt, ich sag mal so, jetzt kommen wir ja zu diesen Exempeln, können wir ja mal sagen. Und das war halt wieder so eine klassische Star Trek-Situation. Es sollte was evakuiert werden vor Ort unten. Sind die irgendwie nicht ganz so d'accord mit dem, was für Starfleet steht? Das ist sowas, was genauso Picard hätte erledigen müssen oder sich mit auseinandersetzen müssen und so. Nein, wir werden alle befreien. Ja. Nein, wir werden alle evakuieren. Nicht auch die Gefangenen da lassen. Und Michael entschließt sich ja kurz entschlossen dann, so, ich gehe jetzt mit Book runter und du, Saru, kümmere dich mal um den Rest der
genau. Die einen evakuieren 1200, die anderen evakuieren 6.
Ja, aber es ist ja auch ein bisschen schwieriger, also wenn die da auf diese ganzen Bugs stoßen.
Den Käfern und so.
Diese mechanischen Wächterkäfer da,
Also es war irgendwie so eine TNG-Storyline, fand ich. Also so das Rechtssystem anderer Gesellschaften sozusagen.
Ja.
Mit sehr viel so MacGuffin oder weiß nicht, so viel Sachen, die im Weg liegen, irgendwie wie eben diese Action-Käfer und dann das MacGuffin überschreiben müssen. Ja, ich weiß, MacGuffin war nicht das richtige Wort. Ich meinte so Hürden, die da im Weg liegen, aber um die geht's eigentlich gar nicht. Also wie kommt man rein, wie kommt man wieder raus? Und
ja.
Diese Videospiel-Ästhetik, die
ja, genau. Ja. Aber der Action-Teil war eigentlich nicht das, was da wesentlich dran war, sondern
das Dilemma. Macht das Ganze halt irgendwie trotzdem optisch nochmal ganz cool, ne?
Die Käfer waren cool.
Ja, und natürlich, wenn Michael sie hackt, schafft sie es genau in dem Moment kurz vor die Angriffsscheiben, was auch immer, sich durch den Felsen gebohrt hätten. In dem Moment hat sie sie dann...
Kreissägen, genau. Genau. Ja, also ich musste auch so ein bisschen wieder bei den Sachen an The Clone Wars denken. Das wär sowas gewesen, was die Separatisten verwendet hätten. Das gab mir ganz starke Clone Wars Vibes.
Also ich hatte da unheimlich starke MacGyver Vibes irgendwie.
Oh. Ja, stimmt. Es war so 80s Action Serie auf jeden Fall.
Genau, also so dieses so im letzten Moment das noch zum Abschalten bringen.
Sie haben es ja sogar kommentiert, indem irgendwie sie dann gesagt hat, ich sag doch, ich schaffe es und so. Also es war sogar ironisch dann gebrochen sozusagen.
I never doubted you.
Ja, genau.
Hat Book nicht sogar noch what she said gesagt?
Ja, irgendwie sowas. Naja.
Also das war herrlich, wunderbar, absurd und dann, nachdem sie ja diese Käfer deaktiviert haben, kommen sie dann ja rein in dieses Gefängnis und stellen halt fest, so, ja, da sind Kraftfelder, okay, wie kriegen wir die aus? Aha, da oben wird's verteilt. Ja, ist Metall, leitet wunderbar, ach komm, brutzeln
einfach mal
das Ding einfach durch. Und die ganze Zeit so die Dynamik zwischen Michael und Book war halt ganz schön, wie sie auch so auf dem Weg hin zum Gefängnis so, ja, da, so wie damals, als du irgendwie die Nudelstände da in die Luft gejagt hast und Book dann nur sagt, ja, lieber die Nudelstände als den Reaktor. Das war, und damals waren sie ja offenbar, war das ja offenbar auch noch eine professionelle Verbindung und keine emotionale.
Die haben ja quasi auf die Zeit angesprochen, die ja in Wonderland, dem Buch von Una McCormack, und ich glaube, die haben irgendwas auch Una genannt, quasi so als Anspielung an die Autorin, die eben diese Zeit in diesem Roman beschreibt, wie Michael halt dieses Jahr bis Discovery ankommt, ihre Zeit verbringt und im Buch und mit ihm zusammenarbeitet, ja.
Und das war halt herrlich wunderbar. Und dann gut, kommen sie halt an im Gefängnis, schießen das Zeug kaputt und dann beginnt halt das Dilemma, so ja, wir wollen euch evakuieren, so nee, wir wollen nicht in Gefangenschaft wiederkommen. Und dann findet Michael ja den recht netten Kniff. Ja gut, also wenn ihr politisches Asyl beantragt, weil ihr werdet hier unrechtmäßig verfolgt, dann...
Ja, es werdet ja auch als Exempel bezeichnet und das ist politisches Theater und ihr könnt eure Fälle quasi von Föderationsrechtssystem to have your cases reviewed, also dass deren Fälle nochmal angeschaut werden.
Ja, so zwinker. Und wenn ihr mich fragt... bin ich dazu, quasi dazu verpflichtet, euch nicht auszuliefern.
Zwinker. Sagen. Und dann fällt auf, dass halt alle ihr Einverständnis geben, außer Felix, also der langhaarige große Mann von einem Native American gespielt, so wie es aussieht.
Ja.
Und der hat einfach gesagt, ja, da können wir ja losgehen. Und das fällt auch irgendwie auf und später wird ja auch klar, warum. Er holt ja noch irgendetwas raus unter seinem Bett oder in seiner Zelle. Und dieses Etwas spielt dann noch bald eine größere Rolle.
Ich suche gerade, wie das Device hieß, Moment.
Das war halt ein Ort, irgendwie so ein Familien, sozusagen ein Hologramm, um das halt die Familienstammbaum, also einer Stammbaum einer Familie anzeigt. Und er hatte das quasi, was ich halt, wir können ja direkt auf dieses Dilemma ansprechen, ist halt, was ich, dieses Dilemma hat mehrere Seiten. Einerseits war das halt für Michael etwas, wo sie einfach loslassen musste und wissen, es ist jetzt seine Wahl, sein Wille, dass er da bleiben will und tatsächlich also für seine Missetaten die Strafe einbüßt und Buße tut für das, was er tat, weil er halt, und das erzählt er quasi kurz bevor er stirbt, der gesamten Discovery-Brücken-Crew, dass er halt nichts hatte, von jemandem aufgenommen worden ist, Essen gegeben worden ist und dann er wartete ab, bis eben dieser Mensch eingeschlafen ist, hat ihn ausgeraubt, der hat das aber mitgekriegt, die haben sich gerangelt und er hat ihn dann umgebracht und dann später, eben ist er verknackt worden, aber hat halt diese Orb dabei gehabt, wo er halt nicht wusste, dass es so ein wichtiges Familienerbstück quasi ist bei den Akali-Familien, weil er kein Akali war. Die anderen, ich glaube, die anderen Gefangenen waren es teilweise, also von der Spezies, die da größtenteils waren. Und er dann halt sagte, ja, er sitzt tatsächlich für einen Grund ein und möchte quasi da Buße tun und dann einfach lieber sterben und den ganzen Mist hinter sich bringen, während Michael sagt, nein, du kannst ein ganz anderes Leben leben, du kannst dich rehabilitieren. Und er sagt, nee, und Buck, da kommt eben gleichzeitig also das, was Buck dann halt alle retten will und sauer auf Michael wird, weil sie ihn halt da lässt, einen Kommunikator. Und mein zweiter Gedanke war tatsächlich noch so ein bisschen näher an Buck, auf jeden Fall mit einem Fragezeichen. Und ich denke, das wird vielleicht noch angesprochen, ist einfach diese strukturelle Gewalt dahinter, weil er nichts hatte und er also mittellos und sich nicht ernähren und kein Platz zum Wohnen hatte, ist halt eben diese Armutskriminalität. Und diese Armutskriminalität, die ja auch in unserer echten Welt zu auch Mord und Totschlag führt. Und ich hoffe, dass wir halt da noch ein bisschen mehr drüber reden, dass er quasi sich selbst geopfert hat, um Buße zu tun, was etwas eigentlich noch etwas ist, was diese Gesellschaft ihn an struktureller Gewalt angetan hat. Und daher hätte ich gerne ein bisschen mehr noch drüber geredet gesehen.
Ja, aber also insgesamt dieses Ganze, ich bleib zurück, weil hey, ich habe einen Grund, ich nutze es jetzt nicht aus, dass ich diese Notsituation, sondern hey, ich muss gerade stehen für die Scheiße, die ich gebaut habe. Das ist ja auch was zutiefst Trekkiges. Also an der Stelle, da hat ja TNG rausgetrieft. Halleluja. Ja.
Auf der anderen Seite, wenn es jetzt nicht diese strukturelle Gewalt, also ich sage jetzt mal, wenn die Missetat, die er getan hat, nicht eine Armutskriminalität gewesen wäre, hätte ich auch das Ganze ein bisschen, so nicht dieses kleine Fragezeichen noch gehabt, das ich gerade beschrieben habe, sondern genau wie Marcel sagt, das ist halt, ja, da steht jemand gerade dafür und sagt, so, ich habe Scheiße gebaut und das ist gut so, aber bitte rette die anderen und ich helfe sogar auch damit, weil die tatsächlich für eigentlich Kleinigkeiten drin gesessen sind und alle quasi, egal, es wird ja auch gesagt, egal wie groß oder klein deine Missetat, also dein Verbrechen war, hast du quasi lebenslang gekriegt.
Ja, genau. Also was war das? Der eine hat Essen für seine Familie geklaut, der andere hat irgendwie
Latinum gefälscht.
Genau, Latinum gefälscht. Die eine hat
beim Kongo betrogen.
Nicht mal betrogen. Sie hat einfach nur Karten gezählt.
Ja, na gut, Counting Cards ist halt so ein Schummeln, denke ich. Ja, das
naja, also es ist kein Schummeln an sich, weil du nutzt ja nur die Statistik gegen das Haus aus.
Das
ist ja auch gut. Ich habe da neulich eine Doku drüber gesehen, dass wenn du Blackjack spielst, Karten zählen ist legal. Das Casino wird dich halt nur irgendwann rausschmeißen, weil damit halt du die Wahrscheinlichkeit gegen das Haus drehst, wenn du das halt lang genug richtig machst. Gut bist. Deswegen wird es halt ungern gesehen. Einer hat ein Joyride mit einem Sandcopter gemacht.
Ja,
genau, das war das, was sie dem Felix quasi.
Ja. Ja. Was er behauptet hat gegenüber den anderen, dass er deswegen sitzen würde.
Sandcopter klingt auch sehr nach Dune, oder?
Ja,
das ja. Nur, dass sie etwas anders hießen.
Nicht Ornithopter, sondern halt
Sandcopter. Genau.
Ja. Aber das, da dachte ich auch nur so, hallo.
Ach, ja, ja, nachdem ich jetzt ja gerade erst Dune gehört habe, war das sehr passend, ja.
Und um nochmal mein MacGyver-Moment mit reinzubringen, also nachdem sie dann halt raus wollten aus dem Gefängnis, als sie den einen Kraftfeldgenerator da ausgestellt, geschwitzt haben quasi, mit der Hitze von den Phasern, wollen sie rauslaufen, aber es kommt dann noch ein sekundäres Sicherheitssystem und so, okay, wo dann Buck feststellt, ja, da können wir uns nicht durchbrennen mit unseren Phasern. Und dann Mike sagt, warte mal, draußen sind doch noch diese ganzen blöden Käfer. Lassen wir doch die Käfer die Tür einrennen. Und das war halt so, da dachte ich so, okay, ja, das fehlt nur noch die MacGyver-Melodie darunter.
Ja.
Das war so der typische MacGyver Moment.
Michael MacGyver.
Und dann da sind sie halt dann weg. Die Kolonie wird ja nachher zerstört. Das sehen wir zum Schluss noch. Und danach entwickelt sich dann ein recht interessantes, kurzes Gespräch halt im Turbolift. Denn der Computer oder Zora, wie er sich ja nennt, entwickelt Gefühle und bekommt Michaels Probleme mit. Und ein Computer, der Gefühle entwickelt, also ich weiß nicht, wer es ins Dokument reingeschrieben hat. Aber das riecht nach Problemen.
Also ich weiß nicht, also ich muss ehrlich sagen, für mich ist völlig klargestellt worden, dass Zora jetzt nicht böse ist, sondern ich sehe eher sowas, das hatte ich ja öfters gesagt, es fehlt sehr oft, also in der Mainstream-Science-Fiction an künstlichen Intelligenzen, die tatsächlich also als Charaktere dabei sind. Und nicht einen Körper haben wie Data, weil wir hatten mit Data ja auch sowas wie, ja, er entdeckt seine Gefühle und begleiten ihn zum Menschsein. Und da haben wir halt so eine Entität, die eben nicht, also ihr Körper ist das Raumschiff und nicht,
wie die Lex.
Es ist so ein bisschen, ja, oder so ein bisschen wie Tin Man in TNG. Und da hat man eben die Situation, dass also sozusagen diese Charakter an einer anderen Stelle kommt, wo sehr klassischerweise klischeehaft böse, aber das lese ich gar nicht, sondern ich finde es sehr schön, dass also wahrscheinlich wird es so eine Diskussion geben, ist, wie man sich vertrauen kann gegenseitig, gerade Captain und eben sentient, fühlender, lebender Computer. Und dass ich halt hoffe, dass da noch sehr spannende, schöne Impulse zu dem Thema kommen, die halt nicht the evil AI overlords are coming again.
Nee, also so habe ich das gar nicht gemeint, aber halt Konflikt, nennen wir es Konfliktpotenzial.
Ja, ja, aber ich fand das sehr daterig, so ein bisschen so. Also irgendwie so Meta-Data quasi.
Ich habe bei der Gelegenheit auch drüber nachgedacht, dass in Disco die dafür, dass sie 800 Jahre in der Zukunft sind mittlerweile, recht wenig Interaktion mit dem Computer stattfindet, wenn man das vergleicht mit TNG, wo der Computer häufig so ein, da fand ja immer so ein Pinball statt, irgendwie Computer zeigt uns das, enge das ein, kann man das und das finden oder so, ist es irgendwie selten bei Disco. Ach,
so ein bisschen.
So ein bisschen, aber meistens reden sie miteinander, was ich total cool finde, weil damit klar wird, dass das alles die kompletten Experten sind, die sich gegenseitig da einfach aus dem Nichts die Fakten um die Ohren hauen können. Oder was mich bei Stamets völlig wahnsinnig gemacht hat, einfach so im Maschinenraum stehen und mathematische Gleichungen von Hand lösen. Gruselig. Dann denke ich immer, okay, vielleicht wäre ich doch nicht bei Starfleet gelandet, weil ich die Eintrittsbedingungen nicht erfüllt hätte oder so. Aber
ja, also gerade bei den Gleichungen sollte man doch meinen, dass der Computer das schneller lösen kann.
Nein, das machen wir von Hand.
Naja, wobei, es ist ja auch, wir hatten ja schon ein paar Mal die Netflix, die Doku, die auf Netflix zu den schwarzen Löchern lief, dass die Entwicklung der Gleichungen, auch da haben sie die Entwicklung, die Gleichungen per Hand entwickelt. Und dann nachher den Computer nur überprüfen lassen.
Ja.
Eben, weil ich denke, das ist mehr so eine Art Problemlösungsweg, dass wenn man das selbst aufschreibt und es hätte Mittel gegeben, anstatt ein Whiteboard in Geordis Maschinenraum zu stellen, hätte Geordi das auch gemacht. Also,
zum Beispiel mit Leah Brahms quatschen oder so.
Ja, mit Leo Brahm und er und Leo Brahms hätten vielleicht einfach so ein paar Gleichungen an die Wand gekritzelt.
Oder man geht halt aus Holodeck und generiert sich halt eine ewig lange Tafel, so wie Barclay das gemacht hat, als er mit dem Einstein-Hologramm da
stimmt.
Genau, mal kurz die Relativitätstheorie über den Haufen geworfen hat.
The Nth Degree, genau.
Dann,
ich würde kurz noch was zu den Exemplen sagen wollen. Wobei wir haben den ganzen Story-Arc noch nicht zu Ende geführt mit dieser Übergabe des Balls oder dieses Familienstammbaums, den dann Michael wieder zurückgibt. Aber was für mich vor allem interessant war, ich meine, sie lösen das Problem ganz intelligent. Die Kolonie existiert nicht mehr, weil sie in die Sonne stürzt. Von daher muss sie dann die Autorität des Magistrats auch nicht mehr akzeptieren, quasi.
Ja.
Aber die Frage, die sich mir gestellt hat, was ist eigentlich aus der Prime Directive geworden? Also mischen wir uns jetzt ein in die Justizsysteme von Gesellschaften, die nicht zur Föderation gehören oder nicht? Und ich finde, also
die Prime Directive sagt ja nichts über Föderation oder nicht aus, sondern über warpfähig oder nicht.
Eben. Und
von daher, wenn als warpfähig.
Nee, es geht doch auch um Gesellschaften, denen man begegnet, die quasi nicht zur Föderation gehören.
Aber das ist ja jetzt nicht so, dass sie denen das erste Mal begegnet sind, sondern sie sind ja eben anscheinend ja schon länger da und mit denen in Kontakt.
Ja, was Nils, was du meinst, ist, glaube ich, das, was wir auch bei TNG und auch bei Voyager halt ein paar Mal haben, dieses wir akzeptieren das Rechtssystem anderer Welten, auch wenn es uns selber nicht
komisch vorkommt. Also ich muss an
nicht passt.
Will Wheaton denken, der im Blumenbeet landet oder so. Also klassischen Folgen, wo okay, es ist nicht unser Rechtssystem, aber weil ihr dazu gekommen seid, akzeptieren wir das, weil wir uns erstmal nicht einmischen können. Und das ist hier halt, die Frage gibt es überhaupt nicht, was wirklich merkwürdig ist.
Wir haben es am Anfang schon, finde ich.
Es ist eine Föderationsrettungsmission. Mhm. Die müssen ja schließlich quasi diese Leute von diesen Asteroiden runter bewegt werden. Und weil die Föderation quasi ausführende Kraft ist, also das die gerade evakuiert.
Eine sehr geschickte
und
Lösung, Leute,
und die Leute dann auf das Schiff kommen und sie halt auf dem Schiff natürlich dann ihre eigene Jurisdiktion haben und die Leute sich halt quasi eigentlich, wie Michael ja auch sagt, der Gnade anderer Leute ausgeliefert sind. Und ja. Ich fand der Moment, wie sie also mit dem Magistrat geredet hat, war sie zwar für ihre Art, also eher so Michael-mäßig so ein bisschen zwar sehr direkt und so ein bisschen mehr in die Fresse, aber genauso, nur vielleicht mit ein bisschen mehr, wie kann man sagen, so ein bisschen mehr Stimme und Drama, hätte es Cisco gebracht. Das war, da war es, Michael hat da den Cisco rausgeholt.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist die TNG-Mäßigkeit dieser ganzen Handlungslinie, die von mir erwartet hat, dass es dann auch diesen typischen TNG-Konflikt gibt. Ja, aber dürfen wir uns da überhaupt einmischen? Ja. Und Picard hätte...
Das war mehr DS9-ig.
Genau, und die Lösung war dann sehr DS9-ig. Die Lösung war dann sehr, ihr seid auf unserem Schiff, ihr haltet euch an unsere Regeln. Und übrigens, eure Kolonie gibt's nicht mehr. Von daher gibt's euer Rechtssystem auch nicht mehr.
Ja. Naja gut, aber es war ja nicht so ein, wir schmeißen euer Rechtssystem über den Haufen, sondern ist ja ein dieses, okay, die haben bei uns politisches Asyl beantragt, das müssen wir halt grundsätzlich erstmal prüfen.
Das fand ich auch super, dass diese Asyloption da quasi aufgemacht wurde, das gab es nämlich bei TNG nur ganz selten, gab es auch einmal. Und da wurde auch hart darüber verhandelt, ob das überhaupt geht, dass man jemanden aus der Gesellschaft rausgehen lässt, sozusagen.
Ja, und bei Voyager hatten wir das ja auch, weil die politische Asylregel war ja auch in der ersten Q-Folge von Voyager.
Ja.
Das, wo Quinn ja nicht mehr wollte. Genau. Death Wish, genau. Also das Prinzip haben wir schon an mehreren Stellen, aber da ist es halt so das erste Mal auch gerade in Bezug auf das auf die heutige Zeit ist es halt durchaus wichtig und relevant, dass man dieses ganze Thema halt mal anspricht, weil ich meine, wir müssen nur in unsere eigenen Außengrenzen gucken hier noch.
Ja.
Ja, ich fand halt dann zum Schluss halt sehr schön, wie sie einfach ihr diesen Familienstammbaumskugel-Orb gegeben hat und dann eben sie sich in ihren Stammbaum, also in ihren Stammbaum und dieses Ding eigentlich verloren geglaubt hat und sie konnte quasi ihre Vergangenheit und ihre Zukunft da wieder reinbringen.
Ja, vor allem gerade ihre Zukunft, wenn ich das richtig gesehen habe, sie war schwanger, oder?
Ja, sie war schwanger. Ja. Das fand ich auch so einen netten. Das war so subtil irgendwie.
Ja, oder nicht also, explizit. Also man hat es halt nur daran gesehen, weil sie halt ihre Hand gehalten hat.
Ja.
Was mich ein bisschen gewurmt hat, aber das ist jetzt Nitpicking, ist, sie sagte, dass alle Leute im Alter des Erwachsenwerdens in diesen Baum eingetragen werden und sie konnte das nicht machen damals. Aber die Leute, die da alle eingetragen sind, sehen sehr viel älter aus. Ihr Vater ist halt sieht halt wirklich aus, als wäre er jetzt gerade ihr Vater.
Ja, vielleicht, keine Ahnung, ja, hast du recht.
Ja, ich habe dann auch überlegt, alle, ob die geupdatet werden, die müssten alle aussehen wie 17 oder so.
Also, ja, eben, also so 80, 70, genau. Da hast du recht, das ist
ja,
eine gute
auf der anderen
Anmerkung,
Seite sagt ja auch keiner, dass das nur ein einmaliges Foto ist.
Habe ich dann auch überlegt. Dann habe ich überlegt, wie man das wohl updatet, ob es da ein Ritual für gibt, wie diese ganze Kultur da drumherum.
Ja.
Wird aber wahrscheinlich nicht mehr ausgeführt werden.
Vermutlich vorerst nicht. Ja. Wenn wir nicht irgendwie noch in die Tiefe dieser Dings gehen. Ja.
Ja, und was ich halt noch jetzt noch diese letzte kleine Story-Arc um Culver, die fand ich halt noch schön, wie er seine Unterredung mit Kovic hatte. Und mir ist beim zweiten Mal gucken, also es ist nur meine Lesart, aber für mich ist jetzt Kovic bei ihm, also ist quasi für mich so eine Art der Garak des von Disco, weil gut gekleidet. Stell sich einer vor, Kovic, Garak würde Kovic sehen. Garak würde garantiert kommen und sagen, oh dear doctor, look, he works with Starfleet, yet he is dressed so well. Und er hat, seine Augen sind umrandet, also eine Brille, Augen umrandet und Es wird wohl die ganze Zeit spekuliert, ob er nicht Spion ist, also bei Section 31 ist. Und daher habe ich strukturell für mich in meiner Lesart ist das der ab jetzt der Disco-Garak.
Ein großer Unterschied ist, dass man, glaube ich, dass man Kovac nie lächeln sieht und Garak nie nicht lächeln sieht.
Ja, natürlich sind sie verschieden, weil sie ja verschiedene Individuen sind, aber beide haben so diese sehr elegante,
so eine Stimme
und dann oft Elegantes. Ja, und dann, und dann aber eben auch wieder dieses gerade heraus, ne?
Ja.
Und ich knall dir im Zweifel einfach vor den Kopf, genau.
Ja. Und wir ihm halt vorn
ihm quasi knallt, den Spiegel hält.
Du wolltest mit mir reden, nicht ich mit dir. Jetzt bin ich hier, also jetzt reden wir auch gefälligst.
Ja. Ja.
Und 8 Minuten hast noch, die Uhr tickt.
Ja, weil das, was halt sehr interessant war auf Metaebene von diesem Burnout von Kolber, ist halt etwas, was also zum Beispiel auch marginalisierte Personen oft haben, dass sie irgendwie für sich selbst oft denken, oh, ich selbst bin irgendwie nicht so wichtig, aber ich will viel anderen Leuten helfen, die dann halt einfach so ihr Wirken und Leben sehr viel anderen Leuten verschreiben, also fast eine übertriebene, also so hin ins fast selbstzerstörerische gehende Aufopferung für andere Leute. Altruismus, weil sie also mit sich selbst und ihrem eigenen Wert, also nicht vollkommen kein Selbstwert, aber halt verschiedene Dinge so sich die Frage stellen, wie, oh, habe ich es verdient zu überleben oder bin ich wirklich so ein wichtiger Mensch, weil bla jetzt in der Realität. Und das ist halt etwas, was in dieser Szene halt so richtig schön so, ja, aufgetischt worden ist und zu zeigen, ja, selbst helfende Leute müssen auch mal sich selbst helfen und auf sich aufpassen und auch mal in Anführungszeichen egoistisch sein, weil sonst können sie ja nicht weiter anderen Leuten helfen.
Ich fand das auch großartig, weil ich auch bei Kalber immer diesen Eindruck hatte, dass er so ein bisschen über den Ding steht und dass sich alle an ihn wenden können und dass er so ein bisschen die Geinen gemacht hat in den letzten Folgen oder so, also sowas drüber stehendes halt so und es war super schön zu sehen, dass das irgendwie so einen Crack bekommt und vielleicht für ihn, wie er selber sagt, auch nur eine Crutch ist, um irgendwie klarzukommen, dass er sich tatsächlich mehr um andere kümmert als um sich selber. Und das war auch so ein schöner Gegensatz, also zusammen auch mit diesem dieser ganzen Story um Tilly, die jetzt, nachdem sie uns so lange erzählt hat, dass sie Captain werden möchte, einfach gesagt hat, okay, ich glaube, das ist doch nicht mehr das, was ich will. Starfleet als Arbeitsplatz irgendwie so komplett anders zu thematisieren als früher, weil früher war das immer klar, die Leute brennen dafür, die machen das nicht, weil sie Geld brauchen, sondern die machen das, weil das für sie ihr Ideal ist und sie machen das irgendwie 24 Stunden am Tag und es gibt
früher zwar Freizeit. Früher war
Bäumler. Auf jeden Fall.
Bäumler, genau.
Seine Freizeit verbringt man auch nur mit seinen Kollegen und kocht auch für sie und spielt mit ihnen Poker und so. Und dass das jetzt davon abweicht, also so im Sinne von, das ist auch erstmal ein Arbeitsplatz und da gibt's auch Stress und vielleicht ist es manchmal auch einfach zu viel. So. Ja,
das finde ich irgendwie super. Ja, das ist halt auch wieder so eine Great Resignation, wieder so halt eben so diese Infragestellung von zu extremen sozusagen selbstausbeuterischen oder halt so verschiedenen Narrativen, die wir über jetzt Erwerbsarbeit haben, sage ich extra. Und es gibt ja auch in unserer Gesellschaft zurzeit durch diese, eben, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch genannt wird, aber diese Great Resignation durch Covid, dass halt viele Leute in verschiedenen Berufszweigen, in verschiedenen, sei es akademisch oder halt in Lernberufen und so weiter, sagen so, oder ungelernte Berufe, und diese Berufe sollten auch nicht abgewertet werden, weil Leute, die da die arbeiten, verrichten ziemlich wichtige Dinge und sollten viel mehr wertgeschätzt werden und besser bezahlt werden. Und da ist halt eben diese große Great Resignation, und es wird in Amiland vor allem sehr oft halt einfach gesagt, es gibt keinen Personalmangel, es gibt einen guten Bezahlungsmangel.
Ja.
Und es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, aber auf Reddit, das ist jetzt was sehr Positives auf Reddit, gibt es diese Subreddit Anti-Work. Und da geht es eben darum, eben diese ganzen Arbeitsmythen und diese Narrative über, wie unsere Lebensarbeit oder eigentlich unsere Teilhabe an der Gesellschaft aussehen sollte. Und das ist eben, wie ich es auf Deutsch sage, darum geht, nicht alle sollen faul sein, sondern eher, ja, Leute sollen halt eher Teilhabe an der Gesellschaft haben und nicht in einer Arbeitsgesellschaft, wo es so nur um Erwerbsarbeit geht, und das, wie du teilhaben kannst an der Gesellschaft, dann eben auch dein Einkommen bewirkt. Und das hat auch wieder so auf Metaebene so was ein bisschen Trackiges für mich. Das ist tatsächlich so ein bisschen so diese Nachwehen der Gabriel Bell Riots hat, wo, oh, die Gesellschaft fängt langsam an umzudenken. Und ich kann halt so auf dieser großen Metaebene empfehlen, sich da mal mit auseinanderzusetzen, was gerade passiert, weil gerade auf Anti-Work hat man Leute aus allen Gesellschaftsschichten, aus allen Gehaltsklassen, die halt auch darüber, über viele systemische Probleme unserer noch existenten Arbeitswelt reden.
Ja,
bei auch international.
Kalber trifft es ja mit Medizin, also mit der Pflege sozusagen, wie so einen Berufsstand, der gerade extrem im Fokus ist und wo Leute reihenweise quitten, weil sie einfach nicht mehr können. Ja, genau.
Und
das passt da auch ganz gut zusammen.
Ja. Eben, weil Saru sagt ja schon ein paar Folgen vorher, das Strichwort von Kamina, es ist schwer auf einem, Tier zu reiten, auf zwei dieser irgendwie Wallabies oder sowas zu reiten, mit nur einem Paar Arschbacken.
Ja, kann mir gar nicht vorstellen, dass Saru Arschbacken gesagt hat.
Ja, der sagt Buttocks.
Okay, gut. Buttocks. Das ist die britische Version von Arschbacken.
Buttocks, ja, genau. Es gibt allerdings zu diesem Zitat haben die dann so ein Tweet-Pick rausgepackt, wo die Grafikdesign-Abteilung sich ausgetobt hat, und so Saru zeigt, im Hintergrund sieht man so Planeten, so zwei Planeten oder Monde, die so nebeneinander platziert sind, dass das halt mit so und einem, also nebeneinander platziert sind, dass es auch aussehen könnte wie so Mooning, also den Hintern zeigen. Und ein Lensflare, der da rauskommt, der so aussieht, als ob auch dieser planetare oder halt dieser Mondhintern einen Regenbogen pupst.
Sehr schön.
Also ganz subtil, super subtil. Also da muss ich sagen, die Grafikabteilung von Paramount hat da Großes geleistet. Ja, aber genau, gerade die Sache mit diesem Pflegenotstand und dieser Selbstausbeutung in der Pflege, das fand ich ziemlich wichtig, und ich denke, das wird noch eine Weile uns begleiten, das Thema in dieser Staffel, und das ist richtig so.
Ja, und auch wie Kovic da Kalber halt mal so, ich weiß ganz genau, was in deinem Kopf vorgeht, A, B, C, D, E. Das, was wir ja, ich glaube, war es letzte Woche, meinten so, ja, Kalper hat ja auch so sein Fair Share of Trauma durchgemacht, und genau diese ganzen Traumata sind da jetzt ja angesprochen worden, so ja, du hast überlebt, denkst dir halt so, warum gerade ich? Okay, es muss einen Grund haben, also opfer ich mich auf, und weil sonst hätte es ja keinen Sinn, weil allein meine Existenz ist ja ein Mittelfinger gegenüber allen, die schon mal jemanden verloren haben, also gegenüber allen. Und das war sowieso so ein Eimer kaltes Wasser und noch ein und noch ein und noch ein und noch ein. So in so kurzer Folge reingeballert, wo man sich so, ja, von der Seite habe ich es noch gar nicht gesehen. Habt ihr sonst noch was zu der zu der Folge anzumerken, was wir noch nicht besprochen haben.
Ich glaube, ich habe wirklich alles gesagt, was ich mir so im Hinterkopf notiert habe. Auf jeden Fall, es war ganz fantastisch und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht.
Ich hatte noch eine Sache, die ich anmerken wollte.
Das Outro?
Nee, nicht das Outro, das kommt nicht von mir. Ich habe es ja auch gar nicht
Ja? Ja, das Auto ist ja diese fast wie so Kammerorchester, Klavier, Sound. Das ist, also wie ich auf Reddit gelesen, ich muss es nochmal nachgucken, ich habe jetzt in der Kürze das nicht noch nachgesehen, ist, dass das wohl auch ein Stück aus dem Staffel 3 Original Soundtrack sein soll. Mhm. Ja, dass sie dann halt so als Abspannmusik verwenden. Das ist sehr schön.
Ja, also mir war es, also auch bevor ich es in unserem Dokument gelesen hatte, da habe ich so, warte mal, die Abspannmusik ist irgendwie anders.
Ich glaube, ich habe sie noch nicht bewusst wahrgenommen, tatsächlich.
Ja, die ist sehr oftmals gut. Ist man so, okay, ist auch die Episode ist durch, dann schlägt einem ja auch jedes Mal, hier willst du gleich die nächste Episode gucken, weil was willst du dir
denn? Ich glaube, in den Untertiteln von einer der ersten Folgen stand, von wegen Original Star Trek Theme Plays. Deswegen bin ich jetzt etwas irritiert, dass es zwar aus TOS, aber eben nochmal was anderes ist. Aber könnte auch sein, ja.
Recherchieren wir bis zum nächsten Mal.
Ja.
Genau.
Ja, Nils, du wolltest aber noch was anderes ansprechen.
Ja, was ich zu dieser Folge, beziehungsweise auch generell, wir haben ja jetzt noch nicht drüber gesprochen, wie finde ich eigentlich Disco?
Stimmt, das machen wir eigentlich immer sofort am Anfang normalerweise. Also genau, Nils, was ich jetzt nochmal wissen wollte, wie findest du das Disco so?
Wir können das wunderbar in dieser Folge festmachen. Ich mag Discovery sehr gerne. Ich finde vor allem die Bilder fantastisch. Ich finde die Repräsentation fantastisch und die Diversität. Ich mag die Charaktere alle extrem gerne. Was mir ein bisschen fehlt, ist, wenn ich so an TNG oder DS9 denke, DS9, also TNG ist die Serie, mit der ich aufgewachsen bin, DS9 ist die Serie, die ich, glaube ich, am coolsten finde, wenn ich so im Nachhinein, also ich habe selbst im Nachhinein auch nochmal alle geguckt und finde, Deep Space Nine hält sich einfach auch extrem gut. Wenn ich mir die angucke, dann, was ich sehr, sehr mag an Star Trek, ist, dass man dieses Setting hat, aber mit dem Setting alle möglichen Genres bedienen kann, wenn man möchte. Also man kann dann Agenten-Thriller draus machen oder eine Komödie oder also bis hin zu Screwball oder weiß nicht, man kann eigentlich in jede Richtung gehen und man weiß es nicht, wenn die Folgen anfangen. Und ich finde, dass anders als Lower Decks, wo ich das fantastisch finde, diese Mischung aus Comedy und tatsächlich ernsthaften Fragen, die dann diskutiert werden, und auch diesem Community-Gefühl irgendwie, was da mit drin steckt, ist Disco immer sehr ernsthaft. Also es kommt sehr selten vor, dass es irgendwie, zum Beispiel, wenn man drei Stränge hat, die ich alle total interessant finde, aber wenn man drei Stränge hat, warum man nicht einen nimmt, der irgendwie ironisch lustig ist. Also es läuft immer in einzelnen Personen, die dann dafür zuständig sind, die das machen oder so. Aber ich finde, ein bisschen fehlt Disco immer die Leichtigkeit, weil es halt auch immer um das ganze Universum geht. Und das ist natürlich der Nachteil, wenn man einen durchgehenden Strang hat. Man kann nicht jede Folge wieder bei Null anfangen und komplett anders aufbauen als die davor. Aber ja, das ist so das, was ich überlegt habe, was in dieser Folge auch exemplarisch ist. Also abgesehen von Tig Notaro gibt es jetzt, glaube ich, kein Comic Relief, wenn ich drüber nachdenke.
Ja, die sind selten, aber Disco, das ist wahr.
Genau, wenn sie da sind, sind sie hilarious. Und die Folge nimmt sich, wie gesagt, also die Serie macht gerne Meta-Kommentare, was ich toll finde, und versteckt diese ganzen Easter Eggs, die man findet, und dann denkt man immer, das ist ja eine Referenz auf. So, aber genau. Und das ist schön, aber ich hätte gern auch, zum Beispiel meine Lieblingsfolge von Disco nach wie vor ist die, wo Matt an Bord kommt.
Die hatte ich auch im Kopf, weil die war so herrlich
diese Folge. Sie trägt überhaupt nichts zur allgemeinen Handlung. Kopfschmerzen.
Das ist ja die, ich weiß, es ist, das ist eigentlich so eine klassische, lustige Star Trek-Folge und mein Problem ist, ich, Matt geht mir in allen Iterationen so dermaßen oft gegen den Strich.
Ja, der Typ ist natürlich schrecklich.
Das ist ein garstiger Menschenhändler. Ja, und,
aber er stirbt dafür ja auch 30 Mal in dieser Folge.
Ja, glücklicherweise.
Verdientermaßen. Aber, und es macht bei jedem Mal mehr Spaß, ihm dabei zuzugucken. Ja. Und ich finde das lustig, so diese Leichtigkeit.
Ja, natürlich. Also ich fand auch das mit, also drumherum, wie halt auch die Discovery Crew eine Disco-Party gemacht hat.
Ja,
und Michael und Ash zusammenkamen. Und das ganze Drumherum war fantastisch. Also da, das fand ich auch sehr gut daran. Also das ist wirklich nur mein persönliches, oh, geh weg, du blöder Mann.
Und Tilly von ihrer, was war es, von ihrer Drummer-Phase in ihre, Soldier-Phase?
Soldier-Phase in die Musiker-Phase gegangen.
Richtig.
Genau.
Und im Hintergrund knutscht irgendwo das erste Homo-Paar, glaube ich, oder?
Genau.
Stamets und Kalber.
Genau. Und habt ihr eigentlich noch so liebste Disco-Folgen? Ich habe ja noch eine, aber erst ihr.
Also ich freue mich immer auf die aktuell nächste, von daher.
Ja. Ja, also wenn ich eine einzelne Episode rauspicken müsste, dann wäre es auch die Harry Mudd Folge, weil die halt so wunderbar für sich alleine stehen kann. Wir haben zwar auch andere Episoden wie die erste im Spiegeluniversum, wo dann halt Michael dann auf der Brücke in Long Live the Empire, wo man dann auch denkt so, huiuiui. Gut, da hat man halt mal wieder gemerkt, da war Jonathan Frakes am Werk. Weil das ist war
ja
unheimlich.
In der nächsten Folge ja wieder. In der nächsten Folge kommt Frakes.
Und dann gucken wir mal, was er, wie viele Dialog und wir fahren einmal mit der Kamera dreimal außenrum Szenen, wir dann da drin haben. Da hatten wir ja durchaus in First Contact ja gestern ein paar.
Aber hatten wir das nicht heute?
Nee, heute nicht so sehr. Nee.
Ach nee, aber meine gerade verwechselt Disco mit einer Kameraeinstellung beim Junior ESC, Entschuldigung.
Also
gab es auch so eine Szene.
Aber außer jetzt der Matt-Folge, also meine persönlich liebste Disco-Folge, da werden wahrscheinlich einige wieder die Augen verdrehen, aber ist halt Saints of Imperfection, das ist die fünfte Folge in der zweiten Staffel, wo meine liebste Space-Schnitte Leland kommt und dieser Austausch zwischen ihm und Pike. Und vor allem einer frotzenden Georgiou dazu und einer blöd guckenden Michael, wie die sich gegenseitig also erstmal so Dinge an den Kopf schmeißen, wie, guck mal, du hast graue Haare. Das ist ja auch der Vorteil, wenn man tatsächlich Haare hat. Das Letzte, was ich über dich hörte, ist, dass du bis zum Arsch in Alligatoren bist, auf Sestus 3. So dieses campy, so diese campy Maskulinität von Leland. Ist so toll. Ich mag ihn ja.
Genau. Camp. Das wäre vielleicht das Stichwort. Camp
so
fehlt.
Camp und
genau, aber ja. Als eine der wenigen Charaktere bei Disco. Abgesehen von Imperator Georgiou noch vielleicht.
Eben. Und er hatte das halt auch auf einer Art, die halt, er war niemals toxisch maskulin, sondern immer, er war vielleicht so der Himbo, weißt du, so der etwas düsterere Himbo, der halt so einfach für andere macht, weil du hattest ja in derselben Folge am Ende, wie also Pike und Leland, also dieses Stell dich ein mit Admiral Cornwell hatten. Und Admiral Cornwell, den ja auch sagte, so, no cut this manlier than thou Bullshit. Gute Freunde müssen sich doch wieder die Hand geben und es ist doch völlig klar, die beiden waren mindestens einmal miteinander im Bett. Früher. Garantiert. Die wurden ja danach ja auch ziemlich geschippt von manchen Leuten, inklusive mir. Und ich fand halt so, ja, auch später in Disco, gerade bei Leland, ich möchte ja nach Land, also ich fand, wie sie den so, es gibt, ja, verschiedenste Sachen, aber ich fand zum Beispiel einfach so sehr cool, wie er zum Beispiel Maike rausgekriegt hat, dass er halt einfach wegen seinem Unvermögen ihre Eltern gestorben sind, dass sie ihm halt zweimal eins auf den Möpper gegeben hat, aber er nicht irgendwie mit Konsequenzen, ist nicht sauer geworden, hat keinen Ego-Trip gehabt, nichts. Er ist einfach nur so ein ganz Camper-Lederboy und macht seinen Job für die Föderation und hört auf seine Admiräle. Innen vor allem. Und das finde ich so, ich mag ihn.
Also so lange, wie er halt noch ein Mensch ist.
Ja.
Nachdem genau, er dann halt die Nadel ins Auge bekommen hat, war dann ja vorbei.
Ja, da ging es ins Auge und dann ist er zum Hobby-Terminator geworden. Und vor allem hat man dann auch gemerkt, wie er halt zum Beispiel auch diese Szene in Such Sweet Sorrow Teil 2, wie er da tatsächlich so ein bisschen giftiger wird und sagt, Weiber, haltet die Klappe, nachdem sie ihn halt als AI-Sausage bezeichnen. Das ist ja auch diese Hilarity oder wie zum Beispiel dieser,
aber diese am besten an dieser AI-Sausage ist ja doch, yummy.
Yummy, ja, das Yum Yum war ja vorher. Das war ja vorher, wie sie also Giorgio und Nan da also in diese Science Lab reindringen wollen, um ihn den Garaus zu machen. Und eben die Giorgio so dermaßen sadistisch sagt, do you want to help me make Leland scream? So dieser fast Rape-Joke, aber wirklich böse ernst gemeint. Und sie dann nur so, yum, yum. Und ich saß vom Bildschirm hier und musste erstmal das Pause drücken und habe gebrüllt, weil solche Witze kenne ich halt aus den 80ern, 90ern auf Kosten von Frauen. Und es war umgedreht. Und diese ganze Figur ist also so ein gazed male, der eigentlich auch nicht wirklich Agency hat, aber so total maskulin ist.
Macht und Care ist auch erstmal sexy, wenn man das sieht.
Ja, eben.
Ja, das ist so.
Sehr sexy. Ja. Genau, es ist sehr sexy. Genau, aber genau, das war einer meiner liebsten Disco-Folgen. Aber ich fand noch, wie heißt das andere, dass da hat am Ende der Lieder auch so eine schöne Flunsche gezogen. Das war If Memory Serves bei den Talosianern. Da hat es auch so ein paar sehr schön leichtfüßige Sachen drin.
Ach ja, als
mit Spock und Michael auf
genau,
dem Planeten.
So. Spock, say goodbye. Spock, say goodbye.
Say goodbye, Spock, und dann weg. Und dann, das ist so geil. And you look so pleased with yourself. Und wie sie dann, also sie, Mick Drop, läuft aus dieser Brücke raus, so stack, stack, stack. Und er, und das macht sie ja öfter zu dir. Das ist so geil.
Ah, ja.
Ja, genau. Und dann muss er als Mad Eagle enden, der arme Kerl.
Aber ein Mad Eagle, den ich nicht essen möchte.
Nee, das wollen wir alle nicht essen. Das sind zu viel. Erstens nicht kein Kannibalismus und zweitens ohne diese ganzen Computerscheiß da drin. Ist nicht schön.
Ja, der Mad Eagle wäre sehr crunchy.
Sehr crunchy. Extra crunchy Mad Eagle.
No soggy bottoms.
Oh, Leute.
Um das GBBO hier noch einfließen zu lassen.
Ja, so. Ja.
Aber ja.
Ich glaube, wir sollten aufhören. Wir sind so drüber.
Andererseits, der Leland könnte auch als soggy bottom bezeichnet werden. Entschuldigung. Ja, wisst ihr, Hetero-Jungs, was Bottoms bedeutet in dem Kontext?
Nein.
Okay, das lernt man im Great British Bake Off. Durch das ständige Innuendo.
Oder möchtest du das erklären, Nils?
Bottom? Das ist der empfangende Teil beim Analverkehr.
Genau, beim also der empfangende Teil, also gerade in der Gay-Kultur, genau.
Okay, und ich dachte, jetzt hat es noch irgendeine einfach besondere Bedeutung. Soweit konnte ich es mir auch noch zusammenreimen.
Ja, ja, ein Bottom.
Ich dachte, das wäre jetzt noch irgendwas super Spezielles.
Socky Bottom.
Aber ich glaube, es ist, bevor Tite jetzt gleich noch vor Verzweiflung das Schreien anfängt, ich glaube, wir haben eine ganz gute Länge und auf jeden Fall, wir müssen in dieser Konstellation nochmal wieder zusammenkommen.
Ja.
Entweder ja, gern in dieser Staffel oder in irgendeiner der anderen
auch mit
Serien und Folgen, die wir da noch haben.
Vielleicht zum Staffelfinale.
Genau.
Ja, jetzt muss ich ja also weitergucken, jetzt wo ich die 5 Folgen an einem Tag geguckt habe.
Ja,
weil ich dachte,
viel ja. Spaß.
Okay,
danke,
nicht schlecht. Ja.
Dann, Nils, vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast.
Thanks heute. For having me. Für das es immer noch keine deutsche Übersetzung gibt, so richtig.
Ja,
genau. Ja, das kann man wirklich gut übersetzen. Ja.
Das läuft nur wieder auf Soggy Bottoms hinaus.
Genau.
Das Einzige, was dem Ganzen, glaube ich, im Deutschen als Redewendung am nächsten kommt, ist so, danke, dass ich da sein durfte oder sowas. Aber ja, das ist genau. Halt auch irgendwie ein bisschen besonders umständlich.
Ja, das impliziert auch einen Ort. Und gerade beim Podcasten gibt es ja meistens keinen Ort, an dem man sich trifft.
Ja.
Genau. TJ, danke auch an euch, dass ihr heute wieder dabei wart. An euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.